Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz, Episode Nummer 30, lieber Defner. Und ich habe mich persönlich aufgemacht, um eine unserer Wetten zu begutachten. Und zwar war ich am Wochenende im Rheinland. Oh. Und du weißt ja, der Rhein ist eine wichtige Lebensader der deutschen Ökonomie. Und wenn da weniger Blut durchfließt, dann geht es der deutschen Ökonomie schlechter.
Ja, das habe ich ja auch immer in meinen Begründungen mitgehabt. Und da hast du ja immer Zweifel. Das war ja für dich immer so eine kleine Wirtschaftslüge nach dem Motto, ja, faule Ausrede, der Rhein ist niedrig, deswegen haben die Unternehmen schlechte Zahlen und so weiter. Ne?
Oh, es ist auf jeden Fall, ich war jetzt da und habe mir den Rhein angeschaut und es ist wirklich sehr wenig Wasser drin. Es fahren zwar noch Schiffe, aber das sieht schlecht für deine Wachstumswette aus. Und wahrscheinlich wird Deutschland in diesem Jahr doch weniger als 1,8% wachsen.
Ja, das in der Tat ist momentan ein bisschen schwer zu erreichen. Mir fehlen die Worte.
1,3%
der IFO-Geschäftsklima-Index ist jetzt zum dritten Mal in Folge gesunken. Das ist natürlich ein wirklich schlechter Vorbote. In der Regel deutet das sogar schon fast auf eine Rezession hin.
So weit wird sich kommen.
Eine deiner Wetten, die wirst du auf jeden Fall verlieren. Gut. Aber das Wachstumsziel für dieses Jahr, ich glaube, das wird schwierig, weil so schnell kriegen wir wahrscheinlich im letzten Quartal jetzt die Kurve nicht mehr. Also der Kollege Wollmershäuser vom IFO-Institut, der Konjunkturchef, den ich gestern interviewt habe, Professor Wollmershäuser, so viel Zeit muss sein, hatte doch große Konjunktursorgen
verhalten gestern. Er guckte wie so ein begossener Pudel, muss man gestehen.
Sieht schlecht aus. Naja, also, aber man sieht ja wieder, es sind im Prinzip die politischen Risiken, die auf der Wirtschaft und der Börse der Rhein, der hat natürlich was beigetragen und die Prüfzyklen und so weiter und der heiße Sommer vorher, der natürlich zum Rhein-Tiefstand, aber eben im Großen und Ganzen, die Exportindustrie wird vor allem von den politischen Risiken nach wie vor gebremst, da ist der Handelskrieg, da ist der Brexit, da ist Italien und das ist die große Hoffnung, die ich habe, vielleicht jetzt nicht mehr fürs letzte Quartal, aber dann fürs nächste Jahr, dass diese die Hoffnung, dass die gordischen Knoten zerschlagen werden von den herabstürzenden Damoklesschwerten, die sich dann nicht in unsere Köpfe bohren, sondern nur den gordischen Knoten zerschlagen und davon abgelenkt werden. Also konkret Italien, versöhnliche Töne aus Italien.
Töne.
Doch,
bitte?
Plötzlich am Anfang der Woche, letzte Woche haben sie ja noch rumgetönt, so dicke Eier da, Salvini, nach dem Motto, Post aus Brüssel soll kommen, ich warte auf Post vom Weihnachtsmarkt. Und diese Woche plötzlich, ach so, die Defizitzahl ist gar nicht mehr so wichtig.
Aber was soll ich dir sagen, was die Italiener gemacht haben? Das ist das Lustige, dass du einfach diese italienische Schleue, die kapierst du einfach, das ist einfach dieses naive Denken. Was machen die Italiener? Nicht mehr die 2,4% Neuverschuldung, sondern 2,2%. Und wie machen sie das? Indem sie diese Versprechung nicht Anfang des Jahres starten lassen, sondern einen Monat später. Und dann sparen sie 3,6 Milliarden für 2019. Alles sieht gut aus, aber damit ist doch das Defizitproblem nicht gelöst, weil es läuft ja dann 2020 weiter.
Der Punkt ist, sie lenken jetzt ein. Sie kommen unter Druck.
Sie rudern zurück.
Unter Druck gekommen, vor allem durch die Märkte, weniger wahrscheinlich durch das Defizitverfahren der EU, sondern durch die Märkte, dass sie gemerkt haben, Moment, wir können es jetzt nicht weiter eskalieren, wir können es nicht weiter übertreiben. Und jetzt hat die Eskalation ein Ende, sie rudern zurück und das ist ein gutes Zeichen für die Zukunft.
An
den Märkten kam es gut an.
Ja, ein bisschen, aber da bist du von deiner Wette auch noch weit entfernt. Der Risikoaufschlag der 10-jährigen Renditen Italiens ist noch bei 2,9%.
Ja, das war auch so eine Wette, wo du mich über den Tisch
überhaupt
gezogen
nicht,
hast.
Da lagen wir damals bei 2 und jetzt habe ich auf 2,5 mich
Ich habe gesagt, 2,5%. Habe ich damals, wir wollen die Diskussion noch nicht mal führen. Erster, Brexit. Schon mal der Scheidungsvertrag vom EU-Gipfel unterschrieben worden und da sage ich dir auch, da wird auch, wenn der Abgrund naht, beim britischen Parlament die Vernunft einkehren und man wird nicht diesen ganz harten No-Deal-Brexit riskieren, bin ich. Und dann kommt natürlich der Gipfel, der G20-Gipfel in Argentinien, wo sich Trump und der chinesische Staatspräsident zum ersten Mal in diesem Jahr begegnen werden. Und da rechne ich auch mit einem Deal oder einem Dealchen. Und da wird auch der Handelskrieg nicht mehr so hart aussehen. Das Handelskriegsbeil wird dann erstmal begraben werden, bin ich fest davon überzeugt. Und plötzlich haben wir ein paar politische Risiken weniger natürlich. Und plötzlich wird dann auch wieder die Zuversicht im IFO-Geschäftsklima steigen und sich das auf die Konjunktur auswirken.
Wo diese Zuversicht herkommt, das wird passieren.
Es wird passieren,
Bulle, Defner, der die Welt immer rosa
rot sieht. Das ist nicht der Weihnachtsmann, der hier spricht, sondern das ist begründete Hoffnung.
Das ist begründet, das ist sehr schön.
Ja, übrigens
Apple, Apple? Ist mittlerweile weniger wert als Microsoft. Also auch das, da sieht man, dass die Welt sich auf einmal anders dreht.
Weit von der Billion entfernt. Ich werde wahrscheinlich in diesem Jahr, es ist einfach jetzt ein Bärenmarkt gewesen und du wirst wahrscheinlich... Gewesen?
Ja. Achso, du hast das Ende des Bärenmarktes so.
Ja, es war ja gar kein richtiger Bärenmarkt. Es war ja nur bei Technologiewerten war es ein Bärenmarkt. Ansonsten war es ja Gott sei Dank nur eine Korrektur im DAX zum Beispiel. Da sind wir ja knapp am Bärenmarkt vorbeigeschrammt. Wir haben eben nicht die 20% Korrekturmarke überschritten.
Und das geht.
Theoretisch ging das alles, aber gerade ist ja der DAX jetzt auch wieder auf Erholungskurs und es gibt ja das alte Sprichwort an der Wall Street, den Bären gehört Thanksgiving und den Bullen die Weihnachtszeit und jetzt, lieber Holger, beginnt die Zeit der Bullen.
Ja, jetzt die Weihnachtsrallye aus und eine weitere Döffner-Rallye. Ich weiß gar nicht, wie viele Rallyes es gibt.
Du kannst die Jahresendrallye kann ich ja noch gewinnen, ja?
Ja.
Rally Defner, ja?
So. Vielleicht solltest du ein Buch rausbringen. Ja. Defners Rallies, das ist ein wunderbar. Ich würde wetten, es ist ein
steigen Sie
ein Bestseller.
Fahren
Sie es wird ein Bestseller. Mit, ja? Immer kaufen. Da könnte man eigentlich schreiben, immer kaufen, dann wäre das Buch schon geschrieben. Ich meine, da musst du nicht mal lange machen.
Aber immer kaufen ist ja das Geheimnis des Sparvertrags.
Des Sparplans,
dass man, das Sparplans, das dass man immer kauft, wenn es runtergeht, freut man sich, dass man Schnäppchen macht. Und es war jetzt gerade, Cyber Monday Woche, ja, alles 20% billiger oder mehr.
Black Friday war auch noch.
Ja, und das ist ja an der Börse, war es ja auch letzte Woche. Alles 20% oder mehr reduziert, manche Aktien wie Infineon sogar 40% reduziert, darüber sprechen wir heute.
Genau.
Super Angebote.
Über den Einzelhandel müssen wir auch reden. Das ist unser zweites Thema heute. Ob jetzt der große Jahresendverkauf kommt und alle Leute ihre Portemonnaies öffnen und die Läden stürmen. Und ich habe da meine Zweifel.
Werden
die Zuhörer wahrscheinlich auch schon vermuten, dass ich da Zweifel habe. Und ihr dürft immer sagen, alle gehen sie jetzt los. Aber ich muss noch ein bisschen... Was in den Wein gießen, auch eins meiner Lieblingsbilder, was ich jede Woche hier verwende. Ich
aber
zu,
wir
ich
haben ja gar keinen Wein, wir haben immer nur
reicher werden. Ich könnte etwas mehr deskriptive Varianz walten lassen.
Das verstehe ich nicht, solche Fremdwörter.
Ja, einfach mehr, also nicht immer Wasser in den Wein schütten, sondern vielleicht auch mal sagen, Sand ins Getriebe oder einfach mal ein bisschen die Bilder wechseln lassen. Sand aber ich sage jetzt, wir haben zwei Charts ausgegraben und haben die uns mal angeschaut. Da gibt es einmal den Smart Money Index. Der guckt, was die cleveren Leute machen und der ist abgestürzt.
Wer sind denn die cleveren Leute?
Na, das sind halt die Institutionellen, die kaufen zu bestimmten Zeiten, die in der ersten halben Zeit den Index schlagen.
Die Hedgefonds, die auch es nicht schaffen, in fallenden Märkten zu verdienen.
Du versuchst
hier
mein Argument schon zu zerschlagen, bevor ich es formuliert habe. Es gibt einen Smart Money Index und der ist auf den tiefsten Stand gefallen und stärker gefallen als 2008. Und der hat in der Vergangenheit immer Unheil angekündigt, insofern auf Unheil. Und das Zweite, es gibt ja so einen Frühindikator Sotheby's, das ist ja die Aktie des Versteigerers, Kunstauktionators und die ist auch mittlerweile über 30% gefallen. Und immer, wenn diese Aktie gefallen ist, hat das auch auf wenig Positives hingewiesen und deswegen zwei negative Vorzeichen.
Jetzt habe ich natürlich echt Angst.
Ja, würde ich denken.
Ich zittere.
Ja, und du solltest auch Angst haben, Tesla. Elon Musk will bei den Laden aus vom Mars führen. Er hat gesagt, er will demnächst auf den Mars ziehen. Man würde da zwar früher sterben, aber das wäre ihm auch egal. Er würde das dann machen. 2024 hat er schon mal den Umzugswagen bestellt. Ja, super.
Da nimmt er bestimmt einen Tesla mit, ja?
Ja. Jetzt ist,
da gibt es dann nur emissionsfreies Fahren, ja?
Und das ist die einzige Wette, die für Defner gut steht. Irgendwie $350 steht die Aktie.
Hat sich jetzt
Aktie,
auch wieder berappelt. Letzte Woche kam sie mal in China, es kamen heute Zahlen
Minus 70%.
Ja, aber das war klar, weil die haben ja die Zölle angehoben. Jetzt sozusagen die Zölle umgelegt auf den Verkaufspreis. Jetzt haben sie die Preise wieder gesenkt, da werden sie natürlich weniger verdienen. Aber ich meine, China ist ein vergleichsweise kleiner Markt noch für Tesla und sie bauen dort eine Fabrik. Die erste sozusagen, wo kein Ausländer beteiligt ist, 100% sozusagen kein Joint Venture, 100% in Tesla-Hand. Und dann wird auch das China-Geschäft laufen.
Okay.
Und vielleicht tut sie ja auch was in Sachen Autozöllen beim Gipfel Trump-Ski, man weiß nicht. Ja.
Und er hat noch gesagt, der Elon Musk, mit einer 40-Stunden-Woche, da könne man die Welt nicht verändern. Man müsse mindestens 80 bis 100 Stunden arbeiten. Tja.
Wir sind für diesen Podcast schon mal früher aufgestanden heute.
Ja, ich habe auch nur 3 Stunden geschlafen, muss ich gestehen. Insofern, ich kriege jetzt die 80 Stunden wahrscheinlich nicht ganz voll.
Du musst ja auch noch Hausaufgaben machen.
Mein Sohn, der muss in der 4. Klasse, jetzt im 1. Halbjahr, muss er in Mathe eine 1 bekommen, damit er eine Chance hat.
Nicht so viel Druck.
Nein, aber er muss ja, wenn er wechseln will, aufs MINT-Gymnasium, da wird Mathe dreifach gezählt. Und da muss er jetzt eine Eins haben. Und jetzt versuche ich ihm irgendwie beizubringen, ohne großen Druck mit.
Du ohne weißt ja, fordern Druck, und fördern. Aber ich muss eine Eins schreiben.
Nein. Muss es ja sanft machen. Ja, ich meine, so ein kleines Kind sitzt dann da, der kleine Fritz. Und ich kam dann gestern nach Hause nach unserer Aufnahme und er saß vor YouTube und guckte sich irgendein Lego an. Also ich meine, ehrlich, da sage ich, Fritz, du musst doch Mathe lernen. Naja, gut.
Vielleicht wird er ein toller Ingenieur.
Fordern
ein
und
toller
fördern.
Bauingenieur.
Das ist auch
mal.
Zu Hause ja, ein Thema.
Ja,
gut.
Ja, wir haben wieder unsere Rubriken auch mitgebracht. Ja. Bullen und Bären, wir heben und senken den Daumen. Ja. Ich habe mich übrigens gefreut, dass der Bundesverband Verbraucherzentrale sich meinem Ryanair angeschlossen hat und das neue Preismodell bei Ryanair, nachdem man ja das Handgepäck jetzt nicht mehr frei hat sozusagen, verschärft kritisiert hat und abgemahnt hat sogar.
Ja, ich glaube, die haben deinen Text genommen und haben ihn einfach transkribiert vom Podcast.
Eine Zuschrift habe ich. Wir haben ja mehrere. Wir können noch mal kurz aufrufen, dass wir in dieser Woche zeichnen wieder einen Podcast, unseren neuen Fragen-Marathon auf. Das werden wir am Donnerstag aufzeichnen. Also bis Mittwochabend wäre es gut, wenn wir so noch Fragen haben. Und da hat mir bei Instagram zum Beispiel auch ein Hörer geschrieben, der auch eine Frage eingereicht hat und auch noch geschrieben hat, also wir sollen auch weiter Karlauern und Witze machen. Er findet es sehr unterhaltsam, auch wenn das in der Weltwirtschaftsredaktion nicht so gut ankäme. Herr Sommerfeld ist gemeint, ja. Die Spaßbremse. Wir nennen Sommerfeld jetzt die Spaßbremse. Ah. Und die Frau mag ja auch keine Witze. Ja?
Meine Frau. Nicht die vom Sommerfeld.
Nein.
Die mag bestimmt.
Herr Sommerfeld und deine Frau.
Meine Frau sagte, die Karlauer-Dichte wäre zu hoch gewesen, die haben wir ja deutlich reduziert. So, insofern, es sei denn, es kommt wieder daher, du hast wieder keine Argumente und du flüchtest dich wieder in den Witz. Das ist ja mal Dietmars Ausflucht, wenn die Argumente fehlen, dass er dann den
Klassen- Wenn die Welt grau aussieht, muss man sich manchmal auch in den Humor flüchten.
Danke. Ich dachte, jetzt kommt wieder irgendein Bibelzitat, was du ja auch denkst, aber gut, sei es so. Wir hatten Rubriken, oder?
Hatten wir, genau.
Ja. Und es gibt immer den Bär der Woche und den Bullen der Woche, Daumen hoch und runter. Ich mache zuerst, wie sich für einen Bären gehört,
deine Stammrubrik, ja.
Meinen Bären der Woche.
Dann brumm mal schön.
Und
nicht
der Bär der Woche.
Mit Ä.
Ja.
Bär mit Ä. Nicht die Bäre.
Ja gut, also der Bär, mein Bär, komm jetzt hier auf, ich wollte keine Karlauer
machen. Oder so.
Mein Bär der Woche geht an das deutsche Handynetz und ich war ja, deutsche Handynetz.
Du bist doch nicht alleine unterwegs, ne?
Ja, genau.
Herr Altmaier hat sich ja auch entsprechend geäußert.
Ja, genau, ist gut. Danke, Dietmar, für den kleinen humoristischen Einwurf. Es geht um das deutsche Handy. Ich war ja unterwegs im Rheinland und fuhr von Köln nach Niederdollendorf, da wo die Schwiegereltern leben. Und da fährt man sogar an der Telekom vorbei und ich habe ein Telekom-Netz sogar, was als das beste Netz mit der besten Abdeckung gilt. Und ich saß dann im Zug und wollte arbeiten und dabei gleichzeitig telefonieren. Das ist Surfen und Telefonieren. Und dazu braucht man LTE. Dafür braucht man LTE. Und es brach immer wieder auseinander und immer wieder kaputt. Dann dachte ich so, wie kann das sein? Und dann hast du ja schon gesagt, Herr Altmaier kam ja dann auch just an diesem Wochenende um die Ecke und sagte, er ließe sich von seinem Büro nicht mehr ins Auto verbinden, wenn er mit ausländischen Menschen spräche.
Mit Ministern,
weil er immer wieder neu anrufen müsste, weil das Netz zusammenbräche.
Peinlich,
das wäre ihm
peinlich. Ja.
Und du wirst es ja jeden Morgen sogar erleben, auch wenn du U-Bahn fährst. Da gibt es ja noch das gute alte GSM-Netz aus dem Jahr 1992. Da steht so ein E immer oben. Edge wird das auch genannt, weil die BVG hat nämlich nie den Ausbau richtig gemacht. Ich hatte nämlich von den Handybetreibern, wollte sie Millionen haben, damit die das Recht bekommen, da auszubauen. Das haben die nie bezahlt. Deswegen fährst du, wenn du in Berlin U-Bahn fährst, immer noch mit E. Also es ist wirklich, wirklich frustrierend. Und dann hatten wir auch am Wochenende der Welt, am Sonntag, diese Geschichte, dass die LTE-Abdeckung, also dieses 4G-schnelle Internet, mit 78% das drittschlechteste in der EU ist. Nur Griechenland und Irland wäre noch schlechter. Und deswegen geht mein Bär der Woche ans deutsche Handynetz. Und jetzt gab es ja die Vergabe für dieses neue 5G, das ist ja dann superschnelle. Und da hat man jetzt extra drauf geachtet und hat in diese Bedingungen reingeschrieben, dass mindestens 98% der Deutschen dann an dieses Netz angeschlossen werden müssen. Es geht also wirklich prioritär um dann den Infrastrukturausbau, um so ein Problem, wie wir jetzt haben, mit der Abdeckung zu verhindern. Und möglicherweise wird es dann besser, aber erst 2030. 2022. Und bis dahin musst du wahrscheinlich, lieber Dietmar, noch in der U-Bahn mit dem E-Netz fahren und mit dem E oben im Handy. Ja, ja. Und
man fragt sich natürlich dann, wie soll jemals irgendwie sowas wie autonomes Fahren funktionieren?
Das stimmt. Autonomes Fahren, ohne dass man die Daten kein hat. Netz.
Steht mal wieder in der Pampa. Ja.
Das stimmt.
Du musst das Ersatzlenkrad aus dem Kofferraum holen oder sowas, ja, das dann schon abgeschraubt wurde. Ja.
Das stimmt. Wenn du dann in so einem Funkloch bist, dann bleibt dein Auto stehen.
Ja. Hm. Okay. Ich habe auch eine Bär der Woche.
Hast du?
Ja, für die Grundsteuer, präsentiert von Scholz and Friends.
Nein.
Olaf Scholz, ja. Olaf Scholz.
Dem haben sie in die Wohnung eingebrochen, hast du es gehört?
Ja, Wahnsinn. Und die Personenschützer haben es nicht verhindert. Ein Hoch auf den Personenschutz, ja. Da würde man sich richtig sicher fühlen dann als Politiker.
Ja.
Ich schätze mal, der wird jetzt verstärkt.
Bei uns wohnte de Maizière mal um die Ecke, als er noch Innenminister war, und da stand immer Polizei vorm Haus. Ja? Also sie stehen da wirklich davor, den ganzen Tag. Und dann kann trotzdem jemand einbrechen. Faszinierend.
Und die AfD-Abgeordnete wohnt doch auch bei dir um die Ecke, oder?
Die wohnt direkt nebenan.
Wird die auch bewacht?
Nee, da kommt regelmäßig Polizei, so einmal alle 3 Stunden kommt die Polizei einmal vorgefahren, geht ins Haus rein, guckt und fährt weiter. Und trotzdem schaffen es immer wieder Menschen, das Haus mit irgendwelchen Farbbeuteln zu bewerfen. Tja.
Das ist auch nicht korrekt.
Nein.
So, kommen wir zur Grundsteuer, mein Bär der Woche. Da hat Olaf Scholz eben 2 Vorschläge zur anstehenden Reform vorgelegt, beziehungsweise wird sie vorlegen. Er hat sie jetzt wohl schon ausgearbeitet und wird sie am Mittwoch dieser Woche dann den Bundesländern zur Diskussion vorlegen. Warum braucht er da Vorschläge? Das Bundesverfassungsgericht hat ja im April geurteilt und gesagt, diese Grundsteuer muss neu erarbeitet werden. Sie ist komplett veraltet, vor allem die Bemessungsgrundlage der Grundsteuer, und das sei eben verfassungswidrig, denn Basisfaktor für die Steuerberechnung sind die Einheitswerte für Grundstücke im Osten aus dem Jahr 1935, ja, kann sich noch nicht mal der Chapitz mehr dran erinnern.
Nee.
Ne? Oh. Und im Westen von 1964.
Wir zahlen trotzdem wahnsinnig viel Grundsteuer. Du meinst, die Grundsteuer, die wir zahlen, ist noch aus der Bemessungsgrundlage von 1935?
Angeblich ist das so, ja. Dann kann es ja nur teurer werden, würde ich mal sagen.
Oh, danke, dann gehe ich mal.
Und jetzt eben gibt es 2 Modelle, die Herr Scholz da ausgearbeitet hat und sein Ministerium. Ein wertunabhängiges Modell, das sogenannte Flächenmodell, da geht es dann also nur um die Flächen mehr oder weniger, und ein wertabhängiges Verfahren. Und beides ist wirklich jetzt komplex zu erklären. Wie gesagt, die Details liegen eh noch nicht vor. Aber im Prinzip geht es eben darum, eher so Berechnung nach Fläche oder Berechnung nach Wert. Das wird dann unter anderem sich nach der Miethöhe berechnen und nach der
wirtschaftliche Verwertbarkeit heißt das.
Und so weiter. Und nach dem Alter des Hauses und so weiter und so fort. Meine Meinung ist, egal welches Modell man wählen wird, egal wie die Berechnung sein wird, es wird ein bürokratisches Monster werden. Also beispielsweise, wenn man jetzt irgendeinen Wert da ermitteln will und nach der Miete, dann müsste ja alle Mieten müssten dann vom Finanzamt erhoben werden, was auch immer. Und vor allem für Eigentümer, dann muss dann geschätzt werden, was wäre das denn jetzt für eine faire Miete, die du hier bezahlen musst in deinem Häuschen.
Ja? Finanzamt.
Ja, da kannst du mal richtig streiten. Gleich mal zum Bundesverfassungsgericht gehen am besten. Ja? Also das wird ein bürokratisches Monster, ein wahnsinniger Aufwand. Und es wird wahrscheinlich im Zweifel auch wieder sehr, sehr ungerecht werden, weil wahrscheinlich in den Ballungsräumen, wo die Mieten höher sind, die Mieten dann möglicherweise deutlich steigen werden beim wertabhängigen Verfahren. Beim wertunabhängigen, wenn man nach Fläche geht, dann wäre es total ungerecht für die Landbevölkerung, weil da haben ja viele irgendwie viel Fläche, viel Grundstück, viel Wohnfläche auch und zahlen trotzdem vielleicht nur für ein kleines Häuschen ein paar hundert Euro Miete oder was weiß ich, irgendwo in Brandenburg, und plötzlich sollen die dann eine fette Grundsteuer bezahlen, weil sie so viel Fläche haben. Wäre auch ungerecht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie eine saubere, unbürokratische, gerechte Lösung dabei herauskommt. Und deswegen sage ich, diese Grundsteuer gehört einfach abgeschafft. Vor allem, weil ja vom Staat und von den Politikern immer zu hören ist, ja, wir müssen Wohnen billiger machen, wir brauchen eine Mietpreisbremse und so weiter und so fort. Das wäre doch mal wirklich eine Maßnahme, um Wohnen billiger zu machen. 14 Milliarden Euro Entlastung. Und es zahlen ja nicht die Hausbesitzer, es zahlen ja die Mieter. Es wird ja immer umgelegt auf den Mieter. Und von daher würde das sofort Mieter und Bewohner von Eigentumswohnungen.
Aber das bekommen die Kommunen. Die werden nie drauf verzichten.
Aber da müsste man den Kommunen halt irgendwas anderes geben, einen Anteil an der Einkommensteuer. Und wenn man schon die nicht senken will, dann kann man ja vielleicht denen einen Anteil geben. Dann wäre es eine indirekte Steuersenkung und käme allen zugute und würde das Wohnen günstiger machen. Und das wäre mein Vorschlag.
Super, Bär der Woche.
Ja.
Aber ich glaube nicht, diese 14 Milliarden, ich würde eher denken, wenn wir dann demnächst hier sitzen, haben wir dann 20 Milliarden und dann wird das wie die kalte Progression. Wenn die Mieten steigen, zahlen wir dann automatisch mehr.
Wie bei der
mehr.
Rundfunkgebühr, ja? Da wollte man es auch aufkommst neu und dann wird hier mal wieder und plötzlich ist doch mehr geworden, sowas, nach unseren Berechnungsgrundlagen, also das wird genauso werden, auch wenn man jetzt sagt, es soll sozusagen bei der bisherigen Summe bleiben und deswegen
aber ein guter Bär der Woche.
Ja. Aber die Grunderwerbsteuer folgt dann demnächst als Bär der Woche. Ja? Die würde ich auch gleich mit abschaffen.
Bei mir geht es auch um Steuern. Beim Bullen der Woche. Ja?
Oh.
Ja, weißt du was? Bei mir kriegt der deutsche Steuerzahler, bekommt den Bullen der Woche. Jetzt wirst du sagen, das sind ja dann ganz viele, weil jeder muss ja irgendwie Steuern zahlen, weil ja alle Mehrwertsteuer und was auch immer. Aber es geht bei mir um diejenigen, die Einkommenssteuer und Solidaritätszuschlag auf die Einkommenssteuer zahlen. Und das sind nicht mehr so viele. Nämlich ein ziemlich kleiner Prozentsatz der Gesamtbevölkerung stemmt nämlich den Großteil dieser Einkommenssteuer. Und es geht da wirklich um Einnahmen von ungefähr 200 Milliarden. So viel ist die Einkommenssteuer plus Soli. Und das ist ungefähr ein Viertel der gesamten gezahlten Steuern. Und jetzt gibt es eine neue Studie, die sagt, wer die überhaupt zahlen. Und nur 6% der deutschen Bevölkerung zahlen 41,5% der gesamten Einkommenssteuer. Also 6%, 41%. Und im Schnitt zahlen die dann mindestens 15.000 im Jahr oder sogar mehr. Und wenn du noch ein bisschen weiter nach oben guckst, sind sogar 2% tragen 25% zum Aufkommen der Einkommenssteuer bei. Und dazu gehört jeder, der ungefähr 80.000 im Jahr brutto wohlgemerkt bekommt, der zählt zu den 2%, die 25% der Einkommenssteuer zahlen. Und dagegen zahlen 20 Millionen nichts. Und da ist der größte Anteil ist natürlich Rentner, aber auch Studierende oder Auszubildende oder andere Nichterwerbstätige. Und der Grund für die Unwucht, das hatten wir eben schon angesprochen, ist die kalte Progression, dass nämlich der Steuersatz her steigt mit deinem Einkommen. Und dann hast du bis zur sogenannten Reichensteuer von 45%, geht das relativ schnell, bist du dann schon in der obersten Klasse. Also nicht bei Reichensteuer, aber zumindest beim Spitzensteuersatz von 42%. Und es wird sogar noch fieser, weil nämlich der Solidaritätszuschlag wird ja abgeschafft für die Niedrigverdiener. Mhm. Und alle, die über 61.000 brutto verdienen, die müssen weiterhin so nicht zahlen. Und dann wird diese Unwucht, von der ich eben gesprochen habe, dass nur 2% ein Viertel dieser ganzen Last tragen, wird dann noch fieser. Und deswegen dachte ich mir, mein Bulle der Woche an diese Steuerzahler, die so ein bisschen der moderne Atlas für Deutschland sind, also die Welt tragen auf ihren Schultern. Und das heißt ja immer, ungerecht wäre die Welt und jetzt ist sie immer ungerecht von der Seite, dass eben relativ wenige für diese ganze Einkommenssteuer zahlen. Ja?
Also könnte man auch ein Bär für das System vergeben, ja? Also
ja, und es wird immer fieser. Also es wird immer ungerechter, weil diese kalte Progression dazuschlägt. Dann kommen immer mehr, also dann bist du halt relativ schnell schon da oben drin und dann, ja.
Ja, in der Tat.
Da kannst du auch nichts hinzufügen.
Da habe ich nichts hinzufügen. Ich finde es auch, ich gebe dir komplett in einem Punkt recht. Ja.
Sind wir uns einig? Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was du für einen Bullen hast.
Bei unseren Rubriken sind wir ja uns häufig
einig.
Ja. Mein Bulle der Woche ist Helpling. Das ist ja ein Putzkraftvermittlungsdienst im Internet. Da gibt es auch andere. Ich bin immer bei Helpling. Ich putze ja in der Regel eigentlich ganz gern selbst, muss ich sagen. Ja? Das ist für mich irgendwie auch so was Entspannendes, so meditativ. Ja?
Ah,
so
ein bisschen, ich dachte kathartisch.
Nee, meditativ, wenn man so mit dem Staubsauger durch die Wohnung fährt und dann Musik auf dem Ohr hat. Du hast ja auch immer deine Spotify-Fensterputzliste. Ich höre ja zum Putzen immer Helene Fischer.
Das ist doppelte Reinigung. Das ist Katharsis.
Nein, oft auch anderes.
Aber jetzt ist dein Spotify abgelaufen und du musst Helpling holen.
Ich bin ja bei Apple.
Ach, du bist bei Apple Music.
Aber ich habe auch Spotify, weil da kann man ja auch so kostenlos.
Also du hast das Kostenlose?
Das Kostenlose habe ich auch mit dazu.
Und was machst du denn in der Werbung mit dem Staubsauger? Da kommt doch immer Werbung.
Nein, wenn, dann höre ich natürlich Musik bei Apple Music, ist ja klar, weil da habe ich ja das Abo.
Aber jetzt ist Helpling. Wie kommst du jetzt zu Helpling?
Helpling, und am Wochenende, ich bin etwas krank und ich wollte eigentlich putzen. Ja, und habe gedacht, aber nee, ich habe mich einfach zu unfit gefühlt. So, ja. Und deswegen habe ich mir einen Helpling bestellt.
Hat auch keine der Helene Fischer geholfen?
Auch nicht. Die war auch in der Bildzeitung fallen drauf. Übrigens hat mir voll, aber egal.
Hat mehr verdient als...
Ist jetzt ganz vorne mit dabei. Ja. Aber anderes Thema. Zurück zum Helpling.
Ja.
Und ich finde es einfach ein super System, um einfach auch sehr flexibel sich eine Putzkraft ins Haus zu holen. Also ich habe jetzt für Mittwoch, glaube ich, jemand gebucht oder für Donnerstag. Geht also innerhalb von wenigen Tagen und dann kannst du dir aussuchen, welche Timeslot brauchst du da und findest dann halt eine Putzkraft, die dir dann flexibel deine Wohnung reinigt. Du musst dich nicht unbedingt festlegen, dass du immer alle zwei Wochen eine Putzfrau brauchst, wann auch immer. Übrigens, die meisten bei Helpling, meine Erfahrung, sind Männer, nicht Putzfrauen, sondern Putzmänner. Sie heißen Helplinge eigentlich.
Helpling, ja, okay.
Ja, genau. Und
wie machst du mit dem Schlüssel?
Ja, den übergebe ich dann und dann hinterher wird er in den Briefkasten geschmissen.
Okay,
ja. Zum Beispiel, da habe ich auch volles Vertrauen. Das ist auch bisher noch nie was passiert. Es war immer auch ordentlich geputzt. Manchmal die eine oder andere Stelle, manchmal gebe ich dann nur 4,5 Sterne oder sowas. Man kann ja dann hinterher bewerten. Ist ja auch das Schöne, du hast ein Bewertungssystem, eben wie bei anderen Portalen auch. Kannst du auch immer gucken, was hat derjenige für Bewertungen. Mittlerweile ist es auch so, dass die ihre Preise individuell sozusagen ausschreiben.
Sterne vergeben? Ich nehme drei Sterne Putzkraft und ist dann günstiger.
Wenn jemand schlechtere Bewertungen hat, dann muss er möglicherweise mit dem Preis etwas sozusagen auf dich zukommen. Oder wenn jemand noch nicht so viele Bewertungen hat, siehst du, dass er dann oft ein bisschen günstigeren Preis macht. Das ist zum Beispiel ist ja bei anderen Portalen wie bei Airbnb auch so. Ja? Wenn Wohnungen noch nicht bewertet sind, sind ja viele skeptisch, dann kriegst du die meist zu günstigeren Preisen. Ja? Also Augen auf beim Einkauf.
Und beim Helpling.
Und beim Helpling. Naja, und da kriegst du jetzt zum Beispiel Putzkraft ungefähr für 16 Euro oder sowas. Ja? Also die Preisrange geht ungefähr von 15 bis 19 Euro.
Ja.
Ja, und,
alle Versicherungen, alles drin?
Alles drin, ja. Und es ist halt legal. Ja. Es ist die Alternative zur Schwarzarbeit und damit kann man dann sozial einvernehmlich jemand engagieren, der ist versichert. Und wie gesagt, ich kenne natürlich viele, die sagen, oh, ich mache das schwarz, sonst zahlst du auch 10 Euro. Ja, mittlerweile für eine schwarz arbeitende Putzfrau, ich soll nicht mehr schwarze Putzfrau sagen, weil es geht ja nicht um die, sondern schwarz arbeitende Putzfrau oder sowas, ja. Und es ist einfach Sozialbetrug, muss man einfach immer wieder mal ganz klar sagen. Und das sind ja immer diejenigen, die sich dann immer aufregen über, keine Ahnung, Steuerhinterziehung und so weiter. Aber im Kleinen ist das dann immer so ein Kavaliersdelikt, finde ich nicht ganz okay. Und wie gesagt, da sind diese Portale eine gute Möglichkeit, vor allem wenn du auch regelmäßig buchst, wenn du sagst, ich lege mich jetzt auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus fest und engagiere über Helpling sozusagen eine Putzkraft, dann kriegst du ja auch nochmal 30% Rabatt, dann ist es nochmal. Also bist du plötzlich bei 13 Euro pro Stunde oder sowas, ne? Und da bist du auch wieder nah dran. Und dann muss man
sagen. Bist ja fast schon am Mindestlohn.
Und du kannst ja, ja gut.
Das Portal will ja auch was haben.
Gut, aber das ist, bist du aber noch deutlich, da hat er schon noch über Mindestlohn. Ja? Und ja, aber im Prinzip ist das ein Marktinstrument, das sich natürlich dann auch regelt, wo Angebot und Nachfrage zusammentreffen. Und man kann ja haushaltsnahe Dienstleistungen noch von der Steuer absetzen. Das darf man auch nicht vergessen. Und deswegen ist man dann, wenn man noch den Steuerabzug hat, ist man auch nahe dran an dem Satz, was man einer schwarz arbeitenden Putzfrau zahlen würde. Und von daher finde ich das einfach die bessere, fairere Alternative. Es sind häufig auch ausländische Mitbürger, die zum Beispiel nicht unbedingt Deutsch sprechen, aber die häufig Englisch sprechen. Ich finde es immer ganz interessant. Und du schaffst einfach hier auch Möglichkeit, sozusagen neue Kräfte in den Arbeitsmarkt reinzukommen. Ja, das sind oft, ich hatte oft auch südeuropäische Mitbürger, die dann einfach nach Deutschland gekommen sind, hier in Berlin irgendwie sich was aufbauen wollen und halt als ein Standbein dann putzen gehen erstmal für den Anfang. Ja, allemal besser als von Sozialhilfe zu leben oder was auch immer dann zu machen, um hier seine Kosten zu decken. Also, mein Bulle der Woche für Helpling, auch für andere Portale. Helpling, übrigens eine Tochter von Rocket Internet. Ja.
Ach ja, die können gut gebrauchen. Die können
in der Tat, die Aktie ist kräftig unter Druck
gekommen.
Da musst
du noch viele Helplinge bestellen, damit die wieder auf deine 26 Euro kommt. Ich glaube, 23 ist sie gerade.
Ja, jetzt hat sie wieder ein bisschen berappelt, aber in der Tat noch ganz schön unter Wasser. Ist natürlich, ich meine, die ist vom Börsenklima abhängig, weil es ja sozusagen auch abhängig davon ist, immer wieder Startups sozusagen einen Exit zu schaffen an der Börse und sie an der Börse wieder verkaufen zu können, die Beteiligungen. Aber übrigens, man hat angekündigt, dass man die Global Fashion Group, das ist sozusagen, sind die Zalandos für Südamerika, Afrika, Russland und so weiter, so viele, viele Beteiligungen von Modehändlern im Internet sind da gebündelt in dieser, die wird wahrscheinlich nächstes Jahr im März, wenn das Börsenklima mitmacht, dann
derzeit
an die
ist es nicht so gut.
Kommen.
Zalando minus 35%.
Aber Zalando übrigens im Black Friday, Umsätze, Nutzerzahlen verdoppelt, also
die Aktie hat das noch nicht so richtig gespielt. Aber da kommen wir jetzt zu unserem Thema.
Also, mein Bruder der Woche für Helpling.
Genau, wir kommen zum Thema Einkaufen, Shoppen. Hast du deine Weihnachtsgeschenke schon?
Ja, ich bin ein großer Schnäppchenjäger, ja. Und wenn ich Schnäppchen sehe, dann muss ich zugreifen. Das mache ich im Supermarkt so, da gucke ich ja auch immer nur, wo sind die Schnäppchenangebote.
Okay.
Und natürlich lässt man sich so eine Cyberwoche Internet nicht entgehen und muss sagen, habe ich schon fast alle Weihnachtsgeschenke jetzt gekauft, ja.
Okay.
Auch weil ich jetzt bald in Urlaub fahre, habe ich natürlich mich zeitig bemüht und teilweise wirklich so 60% Rabatte da rausgeholt und so weiter.
Ja. Ich muss ja zugeben, ich habe mich von dir anstecken lassen. Du hast ja von einem Ding erzählt, was du da geschossen hast bei Amazon und dann habe ich das.
Wir können jetzt keinen Namen nennen, wir wollen ja unsere Weihnachtsgeschenke nicht verraten, ja. Ja, aber nicht schlecht, ne?
Ja,
und ich muss auch sagen, also es ist nicht so, dass es jetzt auf Kosten der Geschenkten geht, ja, dass ich so, sondern ich habe ja einen gewissen, ich habe immer so für Einzelne, je nach Familienmitglied, Status sozusagen, also
gibt es so unterschiedlich aus.
So gewisse Budgets, ja.
Du weißt, was der Durchschnittsdeutsche ausgibt? Das würde ich jetzt gleich in meine, das habe ich gesagt, 472 Euro will er dieses Jahr ausgeben. Das ist ein Plus von 6 Euro im Vergleich zum Vorjahr.
Aber wenn ich dann Schnäppchen mache zum Beispiel, wollte ich bloß nur sagen, dann geht das natürlich zugunsten des Beschenkten, ja.
Achso, kriegt er mehr.
Ja, kriegt er quasi mehr für sein Geld, ja.
Für 472 Werte von 500 oder 600.
Oder bei 60% Rabatt sind sie ja fast schon 1000.
Aber dann sind wir jetzt auch schon bei dem Thema. Und dann kann ich dir nämlich sagen, wenn alle so wie du shoppen, dann mag der Umsatz brummen und du magst bei Zalando ganz große Geschäfte haben, aber du hast keine Marge dahinter. Und dann wären wir nicht beim Weihnachtsgeschäft. Das ist ja die umsatzstärkste Zeit im Einzelhandel. Knapp 19% erzielt der stationäre Handel jetzt in dieser Weihnachtszeit. Und der Onlinehandel sogar 1/4 des gesamten Umsatzes jetzt zu Weihnachten. Und dies Jahr, und da kommen wir auch zu der Wette, die ich dir gleich anbieten werde, dies Jahr soll er zum ersten Mal 100 Milliarden Euro die Marke geknackt werden im Weihnachtsgeschäft. Im letzten Jahr hatten wir noch 98, jetzt sollen es 100,3 genau werden. Und dazu passt ja auch die Umfrage, wonach die Deutschen in diesem Jahr 472 statt 466 Euro ausgeben wollen. Nur
6% mehr übrigens als 2017, die 472 Euro.
Ja,
genau.
Ja, schön, dass du es gerechnet hast.
Nein, ich habe es nicht selber gerechnet, aber ich habe es auch nachgelesen, ja.
Ist es wirklich? Ist das 6%?
Nee, 6 Euro, entschuldige, natürlich nicht 6 Euro. Ja. Das ist zu früh am Morgen.
Es sind 6 Euro mehr sein. Aber jetzt frage ich mich, bitte, wo soll denn dieser Zuwachs kommen? Und die Deutschen haben zwar 2,5% mehr Lohn, das stimmt, aber wir haben also die 2,5% mehr Lohn, wir haben aber auch 2,5% Inflation. Also real hast du eigentlich gar nicht mehr auszugeben. Und deswegen frage ich mich, wo soll der Zuwachs kommen? Und wenn ich mir dann noch anschaue, wie die ganzen Einzelhandelsaktien abgeschnitten haben, da würde man fast von Apokalypse reden. Fielmann, minus 25. Seconomy, das ist der Elektronikhändler Mediamarkt Saturn, minus 68%. Da gibt es ja diese wunderbare Schmuckkette Brijou Bigitte, oder weiß nicht, wie man sie auch mal ausspricht, 23% minus. Metro und Havesco minus 18 und Hugo Boss minus 11. Und deswegen sage ich dir, Defne, diese 100 Milliarden oder dieser Zuwachs im Weihnachtsgeschäft, den wird es so nicht geben.
Ja. Also, dass die Aktien abgeschmiert sind, das lag ja vor allem an diesem heißen Sommer. Und du hast ja lange gezweifelt und immer gesagt, das ist eine faule Ausrede, auch das mit dem Rhein und so weiter, ja, und der heiße Sommer. Aber es haben ja alle querbeet, ob es Online-Einzelhändler waren oder Stationäre, gesagt, die Leute waren in diesem heißen Sommer einfach nicht in Shopping-Laune. Die hatten wirklich anderes, die sind lieber in den Biergarten oder an den See gefahren, statt am Wochenende irgendwo sich in Einkaufsmalls rumzutreiben und da Klamotten zu shoppen. Man braucht ja auch wirklich nicht mehr viel anzuziehen in diesem Sommer, muss man sagen, ja. Da haben alle gelitten und das hat sich natürlich in den Aktienkursen auch wiedergespiegelt, eben bei Modehändlern, aber genauso bei Seconomy, also der Mutter von Metro und Saturn. Das ist das eine. Also von daher dieses Signal der Kurse da zu nehmen als schlechtes Signal für das Weihnachtsgeschäft, das würde ich sehr, sehr stark bezweifeln. Dann ist es so, dass ich durchaus glaube, also dieses Plus von 2% jetzt, das der Einzelhandelsverband erwartet, womit man dann über die 100 Milliarden Marke kommt, ist jetzt ja nicht so ein gewaltiger Aufschlag. Du hast gesagt, die Reallohnerhöhungen waren bei, nicht die Real, aber die Lohnerhöhungen bei 2,5%, teilweise ja deutlich darüber.
Stimmt, die 100 Milliarden, das ist ja auch mit Inflation. Also insofern, allein die Inflation würde davon 8,900, genau, da hast du recht, ja, aber selbst ich sage, das
und im letzten Jahr war es 3,8% plus und im Jahr 2016 sogar 4,6% plus. Ja, und den Deutschen sitzt in den letzten Jahren ja das Geld richtig locker und vor allem zur Weihnachtszeit eröffnet man
nicht mehr dieses Jahr
Herzen und Portemonnaies. Süßer die Kassen nie klingeln als zur Weihnachtszeit. Und das wird auch in diesem Jahr so sein. Wir haben Rekordbeschäftigung in Deutschland. Wie gesagt, die Löhne steigen und die Zinsen sind niedrig. Man plündert das Sparbuch, weil man sagt, ich kriege ja eh keine Zinsen. Und Aktien kaufen wollen die Deutschen ja immer noch nicht. Und deswegen investieren sie dann gerne auch in sozusagen, Emotionen. Also sie kaufen ein und in den letzten Jahren ist dieser Trend immer gewachsen und ich sehe keinen Grund, warum er jetzt in diesem Jahr plötzlich stoppen sollte, weil diese ganzen Ängste, die vielleicht an der Börse gespiegelt werden, die kommen ja bei den Deutschen direkt nicht an, vor allem auch, weil die Deutschen ja nicht so viele Aktien haben wie zum Beispiel Amerikaner. Ja,
du siehst doch diesen Trump, diesen Wilden, diesen Wirren, du siehst auf einmal, hast du auf der Krim wieder die Russen und die Ukrainer was machen. Du wirst doch tagtäglich mit negativen Nachrichten bombardiert und dann sitzt das Portemonnaie nicht mehr so locker, du hast Zukunftsangst. Dir wird erzählt, dass die Digitalisierung dir deinen Job wegmacht. Künstliche Intelligenz wird dich ablösen. Du hörst Diskussionen, oh Mann, es geht um Grundeinkommen und du fragst dich, so und so viel Prozent der Jobs wird es nicht mehr geben. Das ist kein Klima, wo selbst in der süßlichen Weihnachtszeit, dass du dann wirklich dein Portemonnaie öffnest und shoppen gehst.
Am Black Friday hat die GfK prognostiziert, dass die Umsätze schon allein am Black Friday plus diesen Cyber Monday mit reingenommen, steigen um 15% auf 2,4 Milliarden. Das ist ja eben etwas, was ja auch zusätzlich dazukommt nochmal zum Weihnachtsgeschäft.
Aber du hast es doch gerade gesagt, du hast für Weihnachten das jetzt vorgekauft. Du gehst da jetzt nicht nochmal hin.
Aber ich habe trotzdem auch einiges nochmal zusätzlich gekauft, weil wenn du dann so durch die Blitzangebote da klickst, plötzlich denkst, ach Mensch, das hier wollte ich schon lange mal. Und hier, Champagner gibt es auch gerade für 30% billiger. Nehme ich mal eine Champagnerfläche mit, ja. Und du kaufst dann schon all diese Schnäppchen-Effekte nur im Supermarkt. Dass du einfach noch ein paar mehr Schnäppchen dann auch einsammelst, was du eigentlich gar nicht unbedingt kaufen wolltest, ja. Und dadurch wird ein Umsatz dann auch angeheizt und ich bin zuversichtlich, dass das Weihnachtsgeschäft, wie gesagt, auch gut werden wird und dass sich die Deutschen von diesen ganzen geopolitischen Sorgen da nicht Weihnachten verderben lassen werden oder dass sie sagen, jetzt erst recht, denn
morgen. Aber der Konsumklimaindex ist auch nicht oben.
Bei diesen ganzen Zukunftssorgen, lass uns heute nochmal feiern, denn morgen sind wir
nicht tot. Das ist nicht der Deutsche, das ist der Döffner. Döffner, du darfst nicht von dir auf den Deutschen. Der Deutsche ist ein risikobewusster Mensch, der guckt sich die Weltlage
an. An seinen Lieben zu Weihnachten und sagt, hier, weil der Trump gerade einen Handelskrieg macht, müssen wir diese Weihnachten kürzer treten. Ja.
Aber
das
der wird zuerst, vielleicht Schnäppchen schießen,
wenn dein
aber
Job
kein
bedroht
wirklich
ist. Die Jobs hier sind sicher und wir haben nach wie vor sozusagen.
Gut, Defner, ich sag, der Grinch kommt, das wird kein Weihnachten geben. Der Grinch wird Weihnachten klauen und deswegen sage ich, keine 100 Milliarden in diesem Weihnachtsgeschäft.
Okay, da wette ich locker dagegen.
Wir können die Wette wahrscheinlich erst auflösen im neuen Jahr und dann wird es für die 2019er Wetten gelten.
Wir vertagen jetzt ja viele Wetten sozusagen ins neue Jahr und da ist dann der Bilanzstichtag, der 30.06.
Genau.
Für die, also wir machen jetzt dann immer zweimal.
Aber nicht, dass das Weihnachtsgeschäft bei Defner bis 30.06. geht. Also so ist
das
es dann nicht.
Aber das zählt dann in die Wetten des Jahres 2019.
Wir werden halbjährlich abrechnen.
Ich habe das dieses Jahr eigentlich schon abgeschrieben, muss ich sagen.
Hast du?
Wetttechnisch, ja. Ich glaube, ich kann vielleicht noch so wie, es ist so die Herbstmeisterschaft, wie die Herbstmeisterschaft für Bayern München. Aber deswegen hoffen wir dann auf die nächste Saison. Ja.
Wer auf die Bayern, gut. Kommen wir jetzt zu deinem Thema, lieber Defner. Es ist ein freakiges Thema, wir hatten es vorhin schon.
Ja. Über einen super
Obwohl es überall drin ist, in jedem Handy, in jedem Auto, überall. Es geht um ein Produkt.
Immer mehr. Ja. Autos, ja, zum Beispiel in Elektroautos. Es geht um Chips. Chip, hurra!
Herr
Sommerfeld.
Das war aber jetzt wirklich
Grüße an Herrn Sommerfeld.
Ja, meine Frau darfst du auch gerne mitgrüßen. Okay,
Chip, hurra für Infineon, mein Thema. Hatte ich auch schon mal kürzlich angeschnitten, dass ich meine, dass diese Aktie wirklich.
Haben deine Fans geschrien, mehr davon, Defner. Ich will mal über die Infineon diskutiert haben.
Ja.
Ich habe einem Kollegen erzählt, dass wir über Infineon reden. Er hat sich sexy abgewendet, ja, und wollte jetzt die Sendung
nicht
hören.
Deine Kollegen, sie wollten.
Wir sind, jetzt schon bei Minute 33, dann müssen sie halt jetzt ausmachen, wenn sie nicht Infineon hören wollen. Aber ich würde sagen, das wird eine spannende Diskussion.
Ja, das ist auch für Aktionäre interessant. Ja. Und natürlich ist
Dividendenrendite 1,4%.
Ja, Technologiewerte sind keine Dividendenwerte. Okay. Aber sie haben die Dividende erhöht, ja? Also von daher. Ja. Und sie sind natürlich auch immer, klar, auch konjunkturelle Frühindikatoren, ja. Also zum einen bei Infineon, um jetzt mal zur Sache zu kommen, gab es jetzt zum Auftakt dieser Woche eine Neuigkeit, auch wieder eine News, dass die japanische Firma Denso eingestiegen ist mit einem kleinen Anteil und man will dadurch seine Kooperation vertiefen. Denso ist ein Zulieferer der Automobilindustrie und beide wollen gemeinsam eben neue Technologien für das autonome Fahren und die Elektromobilität entwickeln. Und ich meine, das sind Japaner. Wenn man jetzt beim deutschen Chipwert einsteigt, ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, weil es gibt in Japan auch genug Chipwerte, an denen man hätte sich beteiligen können. Offenbar schätzen sie sehr.
Semikontakt ist es immer, ich dachte mal Südkorea wäre so die. Taiwan-Semikonductor oder
ja, aber auch in Japan gibt es ja auch viele Chipwerte.
Aber die kommen nach Deutschland, zu Infineon.
Ja, die kommen nach Deutschland und ja, wie gesagt, für viele ist das ein gutes Zeichen. Und das ist, vielleicht nutzen sie auch sozusagen die Schnäppchenpreise, denn Infineon, wie gesagt, die gibt es absolut im Sonderangebot für Schnäppchenjäger. Aber bei Aktien ist ja leider immer so, im Gegensatz zum Cyber Monday, wenn Aktien günstig sind, will sie keiner haben. Die Infineon-Aktie ist vom Hoch zum Tief in diesem Jahr um 40% etwa abgestürzt und man muss sagen, ich meine zu Unrecht, sie wurden vor allem sozusagen durch immer wieder schlechte Branchennachrichten nach unten gebeutelt, zum Beispiel durch die Konkurrenz von Nvidia. Nvidia liefert ja Chip- und Speicherkarten, die vor allem in der Kryptowährungsszene zum Schürfen von Bitcoins und wo steht der Bitcoin gerade?
2400, eine meiner schlechteren Wetten.
Seit letzter Woche, da hat man nochmal drüber geredet, da war er gerade noch bei 5.000, ja, und er ist weiter im freien Fall, ja, und das hat natürlich Wirkung auf die ganzen Schürfer, die gemeint haben, hier die eben Goldminen der Neuzeit entdeckt zu haben und massiv in Computertechnologie investiert haben und hier leistungsstarke Chips und Speicherkarten und so weiter gebraucht haben, ja, darunter leidet zum Beispiel Nvidia oder AMD hat gelitten, weil die auch in der Gaming- und auch Kryptobranche als Ausrüster da sind. Aber bei Infineon sieht es ja ganz anders aus, die sind ja eher fokussiert zum Beispiel auf die Autozulieferung und das ist natürlich ein absolutes Zukunftsgeschäft, weil es ja den Trend zu Elektroautos gibt. Tesla und Co. lassen grüßen und bei Elektroautos werden in Zukunft etwa doppelt so viele Chips verbaut in einem Elektroauto wie in herkömmlichen Autos. In einem autonom fahrenden, elektrobetriebenen Auto werden etwa $750 Chips dann gebraucht, wie gesagt, doppelt so viel wie bisher. Und das ist natürlich ein absolutes Umsatzpotenzial. Außerdem waren die letzten Zahlen von Infineon hervorragend. Ja. Die Quartalszahlen waren gut und vor allem der Ausblick, was ja immer das Entscheidende ist eigentlich für die Börse, war gut. Man hat vorhergesagt, dass der Umsatz im neuen Geschäftsjahr sozusagen Anfang Oktober begonnen hat, um 11% steigen soll, dass auch die Gewinnmarge steigen soll und dass auch die Dividende angehoben wird, dass man deswegen auch die Kapazitäten ausbaut. Man will investieren 1,6 bis 1,7 Milliarden in Dresden und im österreichischen Villach. Allein in Deutschland sollen 1.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. So, und nach diesen Zahlen, nach diesen hervorragenden Zahlen und hervorragenden Ausblick ist die Aktie um 8% abgeschmiert, weil eben es so viele Bären in dieser Chip-Welt gibt, die nicht Chip-Chip-Hurra rufen, sondern eben hohe Bedenken haben. Ja. So, und dafür stand nicht nur der Infineon-Vorstand die Welt nicht mehr, sondern auch viele, viele andere. Und gesagt, wie kann es sein, dass eine Aktie nach so hervorragend eigentlich alles stimmte und dann so abgestraft wird? Und deswegen, ja, ich würde einen Bullen vergeben, aber diesmal ist es ein Thema.
Aber ich könnte dir ja in die Bärenseele. Ich muss gestehen, ich bin jetzt kein ausgemachter Infineon-Spezialist, aber ich kann sagen, du hast ja auch schon angesprochen, die Chip-Branche ist eine sehr zyklische Branche. Und das, wenn du den langfristigen Chip-Verlauf dir anguckst, gab es 2000 mal so einen Peak Und dann hat die Chipbranche gebraucht, ganze 18 Jahre, um wieder auf dem gleichen Niveau zu sein. Wenn du Intel 2000 gekauft hast, brauchtest du 18 Jahre. Also es hat wenn du einmal so einen richtigen Boom hast, dann braucht es ewig, ehe er wieder kommt. Und viele haben die Befürchtung, dass wir jetzt auch wieder so einen Boom gesehen haben, angetrieben durch die Kryptowelt, angetrieben durch die Vorstellung, dass bald überall Elektroautos fahren und dass das möglicherweise nicht so schnell kommt, beziehungsweise in der Kryptowelt ja auch gar nicht mehr sich so materialisiert. Und wenn du dann noch deine Kapazitäten ausbaust, wie du es gerade gesagt hast, neue Arbeitsplätze schaffst, ganz viel Geld investierst, dann könntest du Gefahr laufen, dass du deine Marge damit kaputt machst. Und dann ist der Börsianer so, wenn er denkt, die Marge geht kaputt, dann wird die Aktie halt ausverkauft. Und das könnte ein Grund für Infineon gewesen sein. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht genau, wo Infineon jetzt dabei ist. Sie haben immerhin, du hast ja schon gesagt, in der Autozulieferung sind sie relativ stark, sind auch bei der Automatisierung im Maschinenbau ganz, ganz stark. Nur wenn da ein konjunktureller Abschwung kommt, womit ich ja rechne, dann ist die Chipbranche sicherlich nicht die, mit der du durch die Krise gehen willst. Und deswegen würde ich sagen, mit der Aktie würde ich keinen Abschwung erleben wollen. Und deswegen kann ich den Optimismus, den du hier verbreiten möchtest, so auch nicht teilen. Und selbst wenn du eine Dividendenrendite von 1,5% hast, die haben auch schon mal Dividende gestrichen. Und die können auch ganz schnell wieder mit den Zahlen ins Minus kippen. Chip ist so zyklisch. Und wenn du dann investierst und dann die hohen Kosten hast und auf einmal bricht der Umsatz weg, dann ist auch relativ schnell deine ganze Bilanz dahin. Und deswegen würde ich sagen, den Optimismus teile ich nicht und würde fragen, was du mir für eine Wette anbietest.
Ja, natürlich. Also ich gebe auch zu, die Zyklik ist natürlich ein Risiko, aber da bin ich ja auch positiv für die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft und der deutschen Konjunktur und aller anderen Konjunkturen, weil ich ja glaube, das war jetzt alles nur eine Delle, wie gesagt, von geopolitischen Risiken, die wir irgendwann jetzt mal abarbeiten bestimmt und danach geht's im neuen Jahr mit neuer Kraft.
Aber wenn du dir mal den langfristigen Chart anguckst, ich habe ja hier diesen Chart ausgesucht mit, das ist der Semiconductor Index SOX heißt er. Den kann jeder sich mal angucken von den 90er Jahren bis heute. Und dann siehst du, was 2000 passiert ist und wie weit es da runterging und wie wenig es jetzt derzeit runtergegangen ist. Und ja, da
aber
gibt
2000,
es noch
das war eine absolute Tech-Blase mit unrealistischen Bewertungen, gerade im Tech-Bereich. Und da ist diese Internet-Blase und die ganze Euphorie.
Aber auch jetzt
Platz.
Ist so ein bisschen aufgeblasen. Im Jahr
2008 war es
gewesen.
Eine weltweite Rezession, die schlimmste seit der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren. Und jetzt haben wir eine kleine Delle und wir haben wahnsinnig, wirklich eine sehr große Wende. Viel diese Zukunftsprojekte wie Elektroautos und so weiter, die sind jetzt am Durchbruch, die kommen jetzt. VW investiert selbst, VW ist jetzt aufgesprungen, 44 Milliarden wollen sie investieren. Was denkst du, die kaufen jetzt Chips auf Teufel, kommen raus
okay.
hier.
Ja? Gut, dann machen wir.
Also ich sage, wir wetten ja jetzt bis zum nächsten Jahr, bis zum nächsten Halbjahr. Ja. Also da glaube ich, dass Infineon wieder Boden gut macht und die sind jetzt bei knapp über 18 Euro genau. Sowas, ja. Und du wettest ja auf den großen Untergang. Also
nicht auf den großen Untergang.
Infineon war ja auch schon mal unter einem Euro, so ja, 2008 oder sowas. Ne?
Das ist schon etwas
ja,
her.
Da könntest du jetzt auf den Verfall wetten. Ich sage trotzdem, wir werden zulegen auf 20 Euro. Sag mal 20 Euro.
Das,
ja?
Das
ist über 10%.
Das ist pessimistischer als die Analysten, die 23 sehen.
Ja,
aber
die
gut.
Analysten sind ja immer spät dran. Die müssen ja immer jetzt erst nochmal auf die korrigierten Kurse regieren, bis die ihre Studien schreiben.
Es gibt nur zwei, die verkaufen, sagen. Das macht mich auch skeptisch. Aber gut, dann sagen
wir
20.
Ja, wie gesagt, die sind ja immer spät dran. Die kommen schon
Däfner,
noch.
Wir machen 20, 30.06. Wette gefixt.
Okay, wunderbar.
Eine neue Wette, die ich gewinnen werde. Oder auch nicht. Wir
oder auch nicht.
Genau.
Ja.
Prima.
So. Dann, wie gesagt, wir sagen nochmal, schreiben Sie uns Fragen gerne an unsere E-Mail-Adresse wirtschaftspodcast@welt.de.
Weil der Defner nämlich in Urlaub geht und da produzieren wir vor eine Fragen- und Antwortsendung.
Wir produzieren auch ein Weihnachtsspezial vor. Mit, also wer noch keine Geschenkidee hat und sich jetzt noch nicht in den Cyberwochen eingedeckt hat, wir hätten noch ein paar wirtschaftliche finanzielle Geldideen sozusagen, die man verschenken kann.
So, ich liebe diese paternalistischen Geschenke, wo man den Leuten
schon
sagt,
wieder Fremdwort.
Ja, so den Leuten sagt, was du weißt, was gut für, ich weiß, was gut für dich ist und ich belehre dich jetzt mal mit einem Buch oder mit einem ganz besonderen Spiel und das wird es dann hier auch geben. Also wie werden wir die Leute zu Börsianern erziehen?
Wir bekehren sie.
Bekehrungsgeschenke.
Und unsere Hörer sind ja schon bekehrt und jetzt geben wir Bekehrungserweckungsliteratur heraus, ja,
sehr
die
schön.
Man dann auch unter den Weihnachtsbaum legen kann und dann sagen kann, Weißt du, und wenn du mehr darüber wissen willst, dann hör einfach den Podcast von Defner und Chapitz.
Ja? Das ist sogar ein gratis Geschenk.
Empfehlen Sie uns weiter.
Das ist ein gratis Geschenk.
Ja, gratis, ja, gratis. Aber als, man kann ein kleines Büchlein dazulegen und sagen, ne, so wie von den Zeugen Jehovas und sagen, ja, weißt du,
jetzt,
das Ende der Welt kommt, musst du mal den Chapitz anhören.
Die Welt ist stetig.
Ich aber sage Weihnachten.
Erleuchtung.
Ja.
Du bist eher so der Erleuchtungsmann.
Ich bin eher so der Weihnachtstyp. Ja, es kommt das
der
Licht
Zeuge
in
Jehovas,
die Dunkelheit.
Wenn Sie nur an den Optimismus glauben. Sehr schön.
Genau.
Sehr
okay, gut. Über Glaube und.
Können wir dann irgendwann später mal diskutieren. So, das war's.
Aber ich meine, Börse lebt auch vom Glauben, ja? Vom Hoffen und Glauben, Bangen und Zuversicht. So.
Schön.
Das war's. Ja.
Ja.
Wir bleiben auf jeden Fall Bulle.
Und Bär.
Sagen Tschüss und Ciao, ihr Defner.
Und Chapitz.
Werbung. Spannende, zum Teil skurrile, aber vor allem unterhaltsame Hörerlebnisse aus dem echten Leben. Diese findest du in unserem neuen Format Stories of Life. Wie lebt es sich zum Beispiel als Geflüchtete oder Geflüchteter in Deutschland? Wie ist das, wenn man einen ungewöhnlichen Job hat wie Hacker oder Domina? Und wie ist eigentlich der Alltag, wenn ich im Gefängnis bin? Höre jetzt rein und lass dich von fesselnden Dokumentationen und gut recherchierten Reportagen in das echte Leben mitnehmen. Stories of Life gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folg uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge.
Werbung Ende.